Ich möchte zu diesem Abend alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Über Kindererziehung etwas zu hören, ist gar nicht so einfach, vor allem wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind und man zurückschauen kann. Aber es freut mich, dass ihr euch mal dieser Frage mit euch auseinandersetzt. Morgen werde ich den Gottesdienst halten und mal zeigen, in welchen Schwierigkeiten heute die Ehen leben, die Familien leben. Und dann möchte ich zeigen, diese Umwelt mal, in der wir alle leben. Und dass das leider sehr stark auf die Gemeinde abfärbt. Dass viele der Dinge, die wir sehen in der Umwelt, in der Gemeinde ebenso sichtbar sind. Und dann die Frage, wie können wir das ändern? Das ist dann entscheidend. Wie können wir das ändern? Wie können wir hier einen Gegenpol setzen in unserer Zeit? Schön, Kindererziehung, so schön und doch so schwer. Auf der einen Seite freue ich mich trotzdem über diesen Vortrag, dass ich den euch sagen darf. Kindererziehung, wie soll man die gestalten? Es gibt sehr viele Bücher in meinem Büchergestell, sicher etwa 50 über Kindererziehung. Und wenn man die so liest, das eine Buch sagt, das muss man beachten. Das andere Buch sagt, also wenn man das beachtet, ist total falsch. Ihr müsst ganz anders machen. Denkt man, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt das Kind nach dem Buch erziehen oder das Kind nach dem Buch erziehen? Was ist richtig? Ich meine, wir sollten einmal davon ausgehen, dass Gott unsere Kinder ins Dasein gerufen hat. Kinder sind Geschöpfe Gottes. Und ich meine, dass Gott, der die Menschen ins Dasein gerufen hat, der auch unsere Kinder uns anvertraut hat, am besten weiß, wie man mit Menschen umgeht. Gott ist der Erschaffer. Das ist ja immer so, wenn jemand ein Gerät erfunden hat, ist eine Anleitung dabei, was man jetzt, wie man jetzt das machen soll. Es gibt Leute, die lesen die Anleitung nicht, die fangen sonst an. Und das kommt also nicht gut heraus. Deshalb, der Schöpfer hat uns gezeigt, wie man mit den Geschöpfen umgehen soll. Deshalb sollten wir mal schauen, wie geht der Schöpfer mit seinen Geschöpfen um. Und von dort leiten wir dann ab, wie wir als Eltern mit unseren Kindern umzugehen haben. Also wir haben zu beachten, wie Gott das macht. Und jetzt, wie geht Gott mit seinen Geschöpfen um? Was uns zunächst einmal auffällt, ist, dass Gott die Menschen liebt. Schon der Garten Eden war doch ein Zeichen der göttlichen Liebe. Der Garten Eden war riesengroß, einige Quadratkilometer. Ich meine, das wäre nicht nötig gewesen. Der Garten hätte auch kleiner sein können. Also, wieso musste der so groß sein? Gott ist großzügig. Gott ist nicht kleinlich. Und Gott liebt den Menschen. Und nur ein Baum hat er ihm verboten, den Rest konnte er, ja, vom Rest konnte er essen. Aber der Mensch hat sich leider diesem einen Baum zugewandt und gesündigt. Aber die Liebe von Gott zum Menschen hat nicht nachgelassen. Er hat nämlich seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Und wir kennen alle dieses wunderbare Bibelwort. Also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt den Menschen. Aber wie das ist mit Liebe? Liebe zwingt sich nie auf. Liebe bietet sich immer an. Wenn zwei Verliebte sind und der andere sagt, und du heiratest mich oder ich nehme mir das Leben, lass den springen. Liebe zwingt sich nie auf. Liebe bietet sich immer an. Es gibt keinen Druck in der Liebe. Gott bietet sich uns an in seiner Liebe. Und wenn wir uns dieser Liebe öffnen, werden wir diese Liebe erfahren, indem wir Jesus als unseren persönlichen Retter annehmen. Und genauso wie Gott jetzt den Menschen in Liebe begegnet, so ist es Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu lieben. Liebt eure Kinder. Es liebt sie noch viel mehr. Liebt eure Kinder. Gott hat sie euch anvertraut. Wir können Kinder gar nie genug lieben. Und ich möchte euch mal ein bisschen vorlesen. Diese Liebe wird nämlich beschrieben in 1. Korinther, Kapitel 13. Da wird diese Liebe beschrieben. Die Liebe ist langmütig, das heißt geduldig. Die Liebe ist gütig, das heißt einfühlsam. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, die Liebe bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Wir suchen in den Kindern nicht uns, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Eltern werden ihre Kinder immer lieben, die können machen, was sie wollen, sie werden sie immer lieben, auch später. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Wir ringen um unsere Kinder aus Liebe. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Im Blick auf unsere Kinder. Also, wir sollen unsere Kinder mit Liebe beschenken. Auf der anderen Seite erwartet Gott die höchste Autorität Himmels und der Erde von uns Menschen Gehorsam. Der erste Gehorsamschritt, den Gott von uns Menschen erwartet, ist, dass wir Jesus als persönlichen Retter annehmen. Er macht dieses Angebot und sagt den Menschen, ich vergebe dir deine Sünden, ich schenke dir ein neues, ewiges Leben. Und Gott erwartet als ersten Gehorsamschritt, dass wir dieses wunderbare Geschenk annehmen. Ihm gehorsam sind in der Annahme des Heils. Und dann hat Gott auch Forderungen an uns, die 10 Gebote. In den ersten Geboten wird das Verhältnis zu ihm geregelt und dann das zwischenmenschliche Verhältnis. Auf die bestmögliche Weise, ich muss euch sagen, die 10 Gebote ist das Genialste, was man überhaupt lesen kann auf dieser Erde. Wie das zwischenmenschliche Verhältnis geregelt wird. Und dann hat Gott noch weiter für jeden Menschen eine ganz persönliche Führung. Und wir sollen ihm gehorsam sein. Alle, die ihr heute Abend vor mir sitzt, Gott hat mit euch einen bestimmten Plan. Und so hat Gott auch mit unseren Kindern einen ganz bestimmten Plan. Leider ist es so, also bei unseren Kindern war es so, dass die Kinder mit leeren Händen auf die Erde kommen und nicht ein Papier in der Hand haben, wo steht, das ist der Plan Gottes mit diesem Kind. Ja, nüt. Also, jetzt muss das Kind lernen, Gott zu gehorchen und dann kann Gott seinen Plan erfüllen mit dem Leben dieses Kindes. Aber damit das Kind gehorchen lernt, haben wir Eltern das Kind zum Gehorsam anzuleiten. Es steht nämlich in Kolosser 3, Vers 20, wo es um die Kinder geht. Übrigens, im Altertum hat man die Kinder nie angesprochen. Das ist etwas Nickel-Nackel-Neues, dass im Neuen Testament im Altertum Kinder angesprochen werden. Durch die Briefe des Paulus. Damit hat er Wertschätzung den Kindern gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Kinder sollen zum Gehorsam angeleitet werden. Nicht damit ihr euch als Eltern entlasten könnt, dass man sagt, liebes Kind, jetzt mach noch das und das und das und ich kann dann stricken im Setzel. Nicht, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass das Kind gehorsam lernt, damit er später Gott gehorchen kann. Nur Kinder, die in der Kindheit gehorchen lernten, kann Gott später in besonderer Weise brauchen. Mir fällt auf, ich bin ja Dozent und habe so junge Studenten vor mir, die meisten haben sich als Kinder bekehrt und waren Gott gehorsam und hörten, wie Gott sie ruft in den vollzeitigen Dienst und dann lassen sie sich an der STH ausbilden. Sie sind Gott gehorsam. Und mir fällt auf, dass die meisten Ältesten, die meisten Leitenden Brüder und Schwestern in der Gemeinde, dass die als Kinder sich für Jesus entschieden haben. Und dann gehorsam waren. Einige sind heute Abend gehorsam und singen hier. Wunderbar, danke herzlich. Ja, also wenn wir uns einsetzen in der Gemeinde, ist das letztlich ein Gehorsamschritt. Meine Frage ist jetzt die, Wie macht man das ganz praktisch? Wie zeige ich dem Kind, ich liebe dich? Und wie mache ich das, dass das Kind am Schluss doch noch gehorcht? Also ich muss noch Folgendes sagen. Ich kann leider nur etwa bis zum 12-jährigen Kind reden. Die Teenager lasse ich heute weg. Das ist dann ein Völklein für sich. Das müsste ein nächster Vortrag sein, denn die sind ganz besonders. Die Liebe zu dem Kind beginnt in der Liebe zum Ehepartner. Also ich kann nicht sagen, ich liebe mein Kind, aber mit dem Vater kann ich überhaupt nichts anfangen oder mit der Mutter. Das geht nicht. Denn die Liebe ist eigentlich getragen von der Atmosphäre, in der das Kind aufwächst. Entschuldigung, ihr mögt euch kaum mehr erinnern, was euch die Mutter gesagt hat, als ihr 4-jährig wart. Schon traurig, aber die hat damals enorm viel geredet, nur dass ihr das wisst. Aber ihr könnt euch kaum mehr daran erinnern, schade. Aber ihr mögt euch daran erinnern, wie die Atmosphäre war zu Hause. Das wisst ihr noch. Ob die schön, angenehm oder spannungsvoll war, das weiß man. Die Atmosphäre prägt eigentlich ein Kind. Sein Temperament, seinen Charakter, seine Einstellung im Blick auf die Zukunft. Professor Dreikurs hat es so gesagt: Wenn ein Kind in einer guten Atmosphäre aufwächst, kann man in der Erziehung fast nichts falsch machen. Wenn ein Kind in einer schwierigen Atmosphäre aufwächst, kann man in der Erziehung fast nichts richtig machen. Das möchte ich mal ganz klar zu bedenken geben. Einige sagen immer, ich habe mein Kind lieb, aber meinen Ehepartner nicht. Ich muss sagen, das geht nicht. Wir haben einander zunächst einmal zu lieben. Und zu dieser Liebe gehört auch, dass wir das Kind annehmen, so wie es ist. Dass ich ein Kind annehme als Mädchen. Dass ich ein Kind annehme als Bub. Das Genderzeug da, das will ich jetzt nicht reden. Bitte macht aus euren Buben nicht Mädchen. Und macht aus euren Mädchen nicht Buben. Wir müssen die Geschlechtlichkeit bejahen. Und es ist schade, wenn wir ständig am Kind im Geschlechtlichkeitsbereich, statt es zu unterstützen und zu tragen, ständig an ihm herumlaborieren, dass es unsicher wird innerlich. Helft dem Kind, es anzunehmen. Und noch etwas, jedes Kind hat eine intellektuelle Kraft, eine Denkkraft. Und wisst ihr, es müssen nicht alle Kinder ans Gymnasium. Einige Eltern drücken enorm im intellektuellen Bereich. Und erdrücken ein Kind fast. Klar, wenn es das Gymnasium schafft, wunderbar. Aber bitte, tragt Sorge zu euren Kindern. Nehmt sie an, so wie sie sind. Und Liebe zeigt sich weiter darin, dass man mit dem Kind Augenkontakt hat. Ihr müsst sehen, Kinder haben wunderbare Augen. Das sehe ich wieder bei meinen 2 Großkindern. Ei haben die schöne Augen. Die müssen nicht nachhelfen. Also, die haben an sich schon schöne Augen. Und ja, die Wimpern und all das Zeugs, also das ist so schön. Schaut ihnen in die Augen. Ich finde manchmal schade, das sind Kinder und die Eltern schauen immer am Kind vorbei. Ist doch schade. Schaut ihm doch in die Augen. Liebe vermitteln wir durch unsere Augen. Und ihr lieben Mütter, ihr habt auch schöne Augen. Schaut doch eure Kinder, übrigens ihr Väter auch. Schaut eure Kinder an. Vermittelt Liebe durch die Augen. Und wenn ein Kind mit mir spricht, dann schaue ich es an. Übrigens ist das Anstand, das musste ich im Lehrerseminar noch lernen. Wenn ein Lehrer mit mir gesprochen hat, musste ich die Hände aus der Hosentasche nehmen und ihm in die Augen schauen. Wenn ich das nicht gemacht habe, hat er mich gerügt. Das Anstand. Wenn ein Kind mit mir spricht, dann schaue ich ihm in die Augen. Das ist Anstand. Ich vermittle Liebe so. Dann weiter ist der Körperkontakt ganz wichtig. Ein Kind muss man ab und zu umarmen. Übrigens hat das Gott so gemacht, dass ein Kind gleich von Anfang an sehr nahe an die Mutter herangezogen werden muss, wenn man ihr die Brust gibt. Hey, so nah, also näher geht fast nicht mehr. Ganz nah. Und diese Nähe, dieses körperlich Nahe, das dürfen wir nicht einfach zur Seite schieben nachher im Leben eines Kindes. Ein Kind braucht, wenn man so auf der Bettkante sitzt, dass man ihm ganz lieb über die Haare fährt. Dass man ein bisschen schmüsel mit ihm. Ihr wisst ja, wie das geht. Und einfach, und jeweils, wenn ich einem Kind begegnet bin, ich hatte ja 3 von denen, und wenn ich denen begegnet bin, so in der Stube, so habe ich die einfach an mich gedrückt, ganz fest wieder auf den Boden gestellt und bin weitergegangen. Also, um zu zeigen, du, ich hab dich gern. Schön, dass ich dir begegnet bin. Das ist aber flott. Ja. Körperkontakt. Und dann kann man mit Kindern, da macht man ja so lustige Körperspiele, wisst ihr ja. Und dann lässt man sie so hinten hinunter. Die Väter machen das manchmal enorm, dass die Mütter fast Angst bekommen. Aber hab keine Angst, das sind die Väter. Also Körperspiele, dass man einfach dem Kind zeigt, du, ich hab dich gern. Und dann noch etwas. Ein Kind braucht ab und zu konzentrierte Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich Zeit für das Kind. Wisst ihr, ich habe ein riesiges Programm gehabt in meinem Leben. Aber ich habe geschaut, dass ich so vielleicht einmal in der Woche oder alle 14 Tage einen Abend frei hatte, wo ich mit den Kindern allein war. Da war ich in ihrem Spielzimmer. Und dann habe ich mit ihnen einen Abend lang gespielt. Und dann kam manchmal ein dringender Anruf, Armin, dringende Seelsorge. Habe ich Christine gesagt, sag am Telefon, ich habe noch etwas Dringenderes. Ich muss nämlich mit meinen Kindern Türme bauen, die einstürzen, Lego-Zeugs machen. Das ist viel dringender als jede dringendste Seelsorge. Ich kann das nur 15, 12, 13 Jahre machen. Dann ist das vorbei. Seelsorge kann ich immer noch machen. Aber meine Kinder erziehen, das kann ich nicht immer. Wir müssen sehen, dass man dem Kind mal zeigt, du bist in meinen Augen das Wertvollste, das ich habe. Viele Väter haben nie Zeit für ihre Kinder. Die haben immer viel los und die wollen zeigen, wie engagiert sie sind. Und das Kind spürt, mein Vater hat ja gar nie Zeit für mich. Ich zeige ein Kind, indem ich Zeit in sein Leben investiere. Ich liebe dich. Ich hab dich gern. Du bist wertvoll in meinen Augen. Und bitte nehmt ein Kind ernst. Also konzentriert habe ich. Nehmt ein Kind ernst. Nehmt es ernst. Wisst ihr, Kinder haben 1000 Fragen. Also wenn ihr die Kinder gehabt hättet, die wir... Aber bitte beantwortet die Fragen nicht umfassend. Die warten schon nämlich schon wieder der nächsten Frage, bis ihr fertig seid. Also man kann das kurz und bündig abhaken. So beantwortet man die Frage und dann kommt schon die nächste. Aber bitte sagt einem Kind nicht so mit deiner Handbewegung, geh doch weg. Nein. Erfüllt den Wissensdurst eurer Kinder. Manchmal finde ich das so schade, wenn einige Eltern wie diesen Wissensdurst, den ein Kind ja normalerweise mitbekommt, wie zur Seite schiebt. Ich habe eine Nachbarin gehabt, die ist mit ihrem Kind, musste die einkaufen. Das war furchtbar mühsam. Ich glaube, die hat eine Stunde gehabt, bis sie beim Coop war und wieder eine Stunde zurück. Da war ein Schneckle und da war ein Steinle und da war noch ein Gräsle und da war ein Blümlein und so. Ja, furchtbar. Nehmt euer Kind ernst. Geht auf das Kind ein. Und wenn ihr das Kind ernst nehmt, entsteht etwas im Leben des Kindes. Es bekommt Achtung für euch. Es hat Achtung für euch. So, ich gehe ab und zu mit meiner lieben Frau einkaufen, so in ein großes Zentrum, so. Das ist für mich fürchterlich, aber ich gehe gleichwohl. Aber ich interessiere mich nicht, was so in den Regalen ist, sondern am Schluss kommen ja die Schleckwaren, wisst ihr, so gegen die Kasse hin. Und dann schaue ich, wie die Kinder mit der Mutter umgehen. Da stehe ich dann, ich vergesse, Christine muss mir manchmal sagen, du, wir sind fertig. Und dann, also, aber ich muss mir das mal anschauen, also das ist... Also das müsstet ihr sehen. Einige boxen ihre Mutter, einige stampfen ihre Mutter, weil sie die Schleckwaren wollen. Und ich denke immer, haben diese Kinder Achtung vor dieser Mutter? Warum ist das so? Und so stehe ich da, ich vergesse ganz, wo ich eigentlich bin, aber ich muss immer dort, ich mache die Kurve und schaue mir das an. Ich bin manchmal tief enttäuscht, wie wenig Achtung heute Kinder vor den Eltern haben. Und ich denke, das beginnt zu Hause. Das beginnt nicht bei den Schleckwaren. Warum haben die Kinder so wenig Achtung vor ihren Müttern? Was ist der Grund? Und noch etwas. Schenkt eurem Kind immer wieder Vertrauen. Ihr werdet ab und zu merken, dass euch ein Kind anlügt. Und bitte dann haltet einen Vortrag übers Lügen. Das können Mütter, etwa 5 Minuten sollte er sein. Also das braucht ihr nicht schriftlich vorzubereiten. Einfach, ihr müsst mal sagen, dass das nicht geht und bitte ein bisschen halblaut redet man dann. So, und ein Vortrag übers Lügen. Und wenn ihr fertig seid mit diesem Vortrag, schenkt eurem Kind wieder das ganze Vertrauen. Bitte. Und sagt nie einem Kind, lügst du mich jetzt an oder sagst du mir die Wahrheit? Wisst ihr, was das ist? Misstrauen. Hab nie Misstrauen gegen ein Kind. Bitte, bitte. So macht ihr das Kind kaputt. Wir schenken unserem Kind immer das ganze Vertrauen. Wir merken schon, also normale Mütter und Väter, die merken, wenn ein Kind lügt. Wird noch ein bisschen rot oder ist so ein bisschen verlegen und so, das merkt man. Und dann redet man wieder ganz ernst und dann schenkt man wieder das ganze Vertrauen. Achtet mal, es ist so, dass wir ja dem Kind zeigen mit Liebe, auf den hinweisen wollen, der die Quelle der Liebe ist. Nicht ich bin die Quelle der Liebe. Ich werde vieles nicht korrekt machen als Eltern. Aber es gibt eine eigentliche Quelle der Liebe, die heißt Jesus Christus. Und wir suchen dem Kind vom Wort Gottes her eine Liebe zu diesem Kind zu wecken, indem wir Familienabende gestalten. Das habe ich gestern ausgeführt, wie man das macht. Wo wir miteinander die Bibel hören, wo wir miteinander reden, wo wir zeigen dem Kind, wie es zu Jesus kommen kann. Wir haben in diesem Familienabend 1. Johannes 1, Vers 9 auswendig gelernt, Johannes 1, Vers 12 auswendig gelernt, Offenbarung 3, Vers 20 auswendig gelernt. Das sind so die Kernverse, die man wissen muss, wenn man zu Jesus finden will. Und das haben wir zusammen gelernt an diesem Familienabend und dem Kind gezeigt, wie es den Weg zu Jesus finden kann. Denn Jesus ist die Quelle der Liebe. Das müssen wir ganz klar sehen. Wir sind nur ein kleines Abbild als Eltern. Und vielleicht ein Abbild, das manchmal nicht so tragend ist. Aber wir müssen das Kind wie an der Hand nehmen und sagen, da ist die Quelle der Liebe. Ich kenne einen, der dich nie enttäuscht, der dich nie irgendwie im Stich lässt. Und bitte komm zu diesem Retter, Jesus Christus, und er wird dich in seiner Liebe durch das Leben hindurchtragen. Und jetzt, wenn wir Kinder mit Liebe begegnen, entsteht etwas ganz Interessantes. Das Kind baut ein gesundes Selbstwertgefühl auf. Und es hat auch eine gesunde Selbstannahme, wenn es in die Pubertät kommt. Kann in den Spiegel schauen und sagen, ach, so bin ich schön. Und muss nicht denken, doch, wie sehe ich aus? Wer schaut mich da an? Nein, also wenn man ein Kind liebt, kann ein Kind sich selber annehmen. Es ist interessant, die Lehrpersonen, als unsere Kinder zur Schule gingen, haben gesagt, das macht ihr zu Hause. Ihr habt so ganz selbstbewusste Kinder schickt ihr zur Schule. Wegen Fasnacht und so, ich habe doch nie mit Lehrern gesprochen, dass unsere Kinder nicht mitmachen. Die haben das selber gesagt. Die waren so selbstbewusst, die haben das ihnen klar erklärt, dass die Eltern da Mühe haben damit und so weiter und so fort. Und so selbstbewusst aufgetreten. Warum? Sie wussten sich geborgen und geliebt. Es gibt immer einige, die drucken sich so herum, sind ein bisschen depressiv, ängstlich und so weiter. Ich habe manchmal den Eindruck, wo ist hier die tragende Liebe? Und weiter ist es so, wie leiten wir jetzt die Kinder zum Gehorsam an? Wir dürfen nicht vergessen, wir als Erwachsene, auch ich als Armin Maurhofer, ich bin im Bereich des Gehorsams immer noch ein Lernender. Ich könnte Gott manchmal noch besser gehorchen. Ich könnte manchmal noch besser das machen, was er sagt. Ich bin nicht einer, der fertig ist im Bereich des Gehorsams. Und um Kinder zum Gehorsam anzuleiten, ist es entscheidend, dass wir Eltern auch lernen, Gott zu gehorchen. Und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Wenn ich Gott gehorche, bekomme ich Vollmacht im Bereich des Gehorsams. Ich mag mich ganz gut erinnern, es war so, ich musste ein bisschen Geld verdienen, als ich studiert habe da in Rien drüben und habe Stellvertretung gemacht, weil ich ja Lehrer war. Und da habe ich eine Stellvertretung gemacht, habe mir den Schulkommissionspräsident angerufen am Montagmorgen und gesagt, Herr Mauerhofer, dass Sie nicht erschrecken, der Lehrer, der diese Klasse hatte, mussten wir in den Urlaub schicken, die Klasse hat ihn fertig gemacht. Weil er kam einfach nicht mehr zurecht mit ihr. Da habe ich gedacht, habe ich einen Blödsinn gemacht. Und dann bin ich in die erste Stunde gegangen. Die Kinder saßen auf den Pulten statt auf den Stühlen. Ich war einfach eine Person zu viel in diesem Klassenzimmer. Ich wusste gar nicht, dass ich dort bin. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, ich bin dir gehorsam. Und jetzt schenk mir Vollmacht, dass wenn ich etwas sage, dann habe ich gesagt, jetzt nehmen alle Platz. Und alle haben sich hingesetzt. Ich habe sie später gefragt, warum sie das gemacht haben. Haben sie gesagt, wir wissen es selber nicht. Aber sie haben eine Ausstrahlung gehabt, wir mussten. Hey, das hat mich gefreut. Sie haben eine Ausstrahlung gehabt, wir mussten. Das ist eigentlich, aber wisst ihr, das kann man nicht machen. Noch etwas, wenn ihr Kinder zum Gehorsam anleiten wollt, müsst ihr genau diese Ausstrahlung haben oder Vollmacht. Die Bibel nennt das Vollmacht, Exousia. Wenn wir Gott ungehorsam sind, könnt ihr Kinder nicht zum Gehorsam anleiten. Geht nicht. Ihr habt keine Kraft. Kinder werden sich immer wieder aufbäumen gegen euch. Und das Nächste, ihr seid Vorbilder. Über das habe ich gestern Abend gesprochen, aber ich möchte noch eines sagen. Eigentlich sind Vater und Mutter ständig einander gehorsam. Das ruft die Mutter, Essen. Wer ist der Erste? Der kommt, der Vater. Ist klar. Das ist der Erste, der Platz nimmt. Essen, der kommt. Ich habe mir angewöhnt, wenn die Christine Essen gerufen hat, dass ich mich sofort den Computer abgestellt, ist doch wurscht, was ich jetzt mache. Jetzt hat die Christine gerufen, Essen. Und ich gehe essen. Wenn ich gezögert hätte, hätten die Kinder auch alle gezögert. Ich war Vorbild. Und ich muss sagen, ich war immer dankbar, wenn Christine meine Predigten positiv beurteilt hat. Ihre Predigt war das Mittagessen. Das hat sie auch vorbereitet. Und ich habe gedacht, ihre Predigt will ich auch annehmen, wenn sie schon meine so gut annimmt. Dass ich mal auf sie höre. Und dann ist es so, dass der Mann vielleicht der Frau etwas sagt. Gell, diesen Brief kannst du mitnehmen auf die Post. Sagt die Frau ganz lieb, ja. Und am Abend ist er auf der Post. Das ist ja das Wunder. Also, und ja, einfach, dass man aufeinander hört. Ständig, wir sind ja ständig einander gehorsam. Einige merken das nur nicht. Und ihr könnt euch ständig sperren dagegen. Sagt, bin ich dein Dienstmädchen? Bin dein Ginkung? Oder wie man dem sagt. Also, oder ich kann das einfach machen. Wenn wir einander gehorsam sind, wird das Kind einfach dort hineingezogen. Noch etwas zum Gehorsam gehört auch, dass wir am gleichen Strick ziehen. Also ich meine auf die gleiche Seite. Es gibt Leute, die ziehen auch am gleichen Strick, aber der eine dort und der andere hier. Also ich meine nicht das. Ich meine am gleichen Strick, dass man auf die gleiche Seite zieht. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, kamen alle drei Kinder, haben geklopft im Studierzimmer, kamen sie hinein, Vati, dürfen wir das? Habe ich gesagt, was hat das Mutti gesagt? Vati, das interessiert uns jetzt nicht. Dürfen wir das? Habe ich gesagt, ihr wart sicher schon beim Mutti, dass ihr so einer Kolonne kommt. Was hat es gesagt? Aber Vati, du bist doch ein selbstständig denkender Mann. Schau mal die vielen Bücher, die du da hast. Du brauchst doch nicht zu fragen, was jetzt das Mutti gesagt hat. Du bist doch selbstständig denkend. Ich habe gesagt, klar bin ich selbstständig denkend, deshalb frage ich, was hat. Haben sie alle umgedreht und gesagt, nachher ich sage immer dasselbe, was die Frau sagt. Ein etwas Schöneres hätte mir gar nicht gesagt werden können. Dass wir am gleichen Strick ziehen. Ich bin sehr viel früher, als ich noch jung war, in Familien herumgekommen. Und da habe ich gemerkt, da am Tisch saß ich mit den ganzen Familie und dann hat ein Kind so blöd mit dem Stuhl hin und her gemacht. Oder ihr wisst ja, wie man das machen kann. Und dann hat der Vater gesagt, jetzt halt dich mal still. Hat die Mutter gesagt, muss man das in dem Ton sagen? Oder immer kommentiert. Dann hat die Mutter etwas gesagt, hat der Vater gesagt, jetzt sagst du doch genau im gleichen Ton etwas, wie ich vorhin gesagt habe. Tust du blöd. Oder, und so ist das die ganze Mahlzeit, hat man sich ständig da reingeredet. Also ich denke manchmal, das ist eine Kindergarten. Meine Frau und ich haben am Anfang uns auch, was im Blick auf die Kindererziehung, reingeredet. Als wir das merkten, haben meine Frau und ich einmal im Schlafzimmer, da war niemand dabei, uns in die Hand versprochen, wenn sie etwas sagt, sage ich nichts. Und wenn ich etwas sage, sagt sie nichts. Dann mussten wir eine enorme Turnübung lernen, nämlich auf den Mund zu sitzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das sage ich euch. Auf den Mund zu sitzen, man wüsste gerade so etwas. Und jetzt zu sagen, nein, sage ich jetzt nicht, nein. Ich unterstütze jetzt meine Frau und ich bleibe dabei. Noch etwas, wenn man Kinder zum Gehorsam anleiten will, dann bitte überlegt euch doch, ob ihr das dem Kind wirklich befehlen wollt oder nicht. Es gibt Leute, die befehlen Dinge und das Kind weiß ganz genau, Zmuti verwechselt den Namen. Zmuti heißt Elian, das Kind heißt Doris. Wisst ihr, wer das eine Viertelstunde später macht, wenn Elian auf dem WC singt? Doris? Oder? Das ist bei uns so. Man muss nur lange genug auf WC singen oder sich verschlaufen, ich weiß auch nicht genau wie. Dann macht die Mutter das, was sie befiehlt. Und einige machen noch einen Fehler im Blick auf die Gehorsamserziehung. Sie machen den Fehler, dass sie zu viele Befehle aneinander reihen. Da kommt ein Kind heim vom Kindergarten, schmeißt den Mantel auf den Boden, die Schuhe sind da irgendwo und im Kinderzimmer ist eine Sauerei. Dann sagt man, jetzt stell doch mal deine Schuhe richtig hin und den Mantel häng auch mal auf und dann geh ins Kinderzimmer und räum mal auf. Das nennt man ein Kettenbefehl, nur dass ihr das wisst, Kettenbefehl. Wisst ihr, wie viel ein Kind macht, wenn man einen Kettenbefehl macht? Nichts. Nichts. Ein normales Kind, das ist total überfordert, blockiert. Soll es jetzt die Schuhe hinstellen? Soll es jetzt den Mantel aufhängen? Oder soll es im Zimmer zuerst anfangen? Soll es? Bitte mach keine Kettenbefehle. Ich bin in vielen Familien, das ist modern, Kettenbefehle. Und man staunt dann, dass das Kind nichts macht. Das Zweite, ihr dürft auch nicht, wenn ihr etwas befohlen habt, es selber später machen. Also wenn ihr damit anfängt, das ist eine Tragödie. Dann wird nämlich das Kind immer schauen, macht's heute die Mutti nicht selber. Und ich sage euch, Kinder haben Geduld, also das verjagt einem fast, um das herauszufinden. Ihr habt ja keine Geduld, ihr müsst ja vorwärts machen, aber das Kind hat Geduld. Und noch etwas, fang nicht an, Gang zu schalten. Es ist so, es gibt manchmal Frauen, die reden im ersten Gang, das ist normal. Und dann schalten sie in den zweiten Gang, das tönt schon ein bisschen anders. Das tönt dann schon etwas kräftiger. Und dann schalten sie in den dritten Gang, das ist so, die ganze Wohnung hört dann mit, posaunenstoßähnliche Aussagen werden da gemacht. Und im vierten, ja, das kann man gar nicht mehr beschreiben. Das Kind weiß dann, ab wann Smutti ernst nimmt. Und es gibt sehr viele Mütter, die schreien ständig im Zeug herum. Und sagt, dir sage ich es mal endlich und jetzt machst du das. Und so. Es gibt ein Büchlein, ein ganz herziges Büchlein. Warum schreist du so, Mama? Wir haben heute enorm viel schreiende Mütter. Und die meinen, die Kinder machen es dann, ja wirklich. Aber wisst ihr, wie viel Liebe die spüren jetzt noch? Keine mehr. Schreiende Mütter verbreiten keine Liebe. Wir müssen aufhören mit der Schreierei. Und noch etwas, wenn wir schreien, geht Adrenalin ins Blut. Und nachher macht das Herz so komisch. Wisst ihr, was das Herz nachher macht? So. Und man hat fast keinen Atem mehr. Macht nichts, nur das Adrenalin baut sich wieder ab. Nur, dass ihr das wisst. Und wenn das jemand zu viel macht, wird er nervlich immer schwächer. Und zuletzt hat er den Eindruck, ich schaff's jetzt dann nicht mehr. Darf ich euch, junge Mütter, bitten, hört auf zu schreien. Hört auf zu schreien. Das ist ein Unding. Wenn meine Mutter hätte schreien wollen, wir waren 7 Kinder, die wäre aus dem Schreien gar nicht mehr herausgekommen. Das ist eine moderne Tugend, weil man nur noch 2-3 Kinder hat, kann man sich das leisten. Aber bitte fangt nicht an zu schreien. Noch etwas. Also Beharrlichkeit und diese Dinge. In welchen Bereichen braucht es Gehorsamserziehung? Einmal in der Zimmerordnung. Ja, ich will jetzt gar nicht Details sagen. Dann beim Schlafen gehen. Dann hat man das Kind, also man hat gesungen, geschmüselt, abgeschlossen, wer kurft herum? Das Kind. Es hat noch Durst. Und endlich hätte man jetzt Ruhe und jetzt kommt dieser, ja. Und jetzt müsst ihr lernen, das Kind bleibt jetzt im Bett. Also ich habe, wenn sie noch herumgekurft sind, habe ich nachher nicht mehr gesungen, nur dass ihr das wisst. Ich habe sie ohne Worte an der Hand genommen, ein bisschen stark, sie haben es gemerkt. Und dann habe ich sie ins Bett gelegt, nicht gerade sanft, und kein Wort mehr gesprochen, nur und jetzt gehorche uns, habe ich gesagt. Wisst ihr, einige, die können das wie nicht durchziehen. Und haben immer dieses Theater jeden Abend. Und die Mutter sollte weg und es ist nicht möglich. Dann das Verhalten am Tisch. Das ist auch noch ein Problem. Das Verhalten am Tisch, das ist ja unwahrscheinlich. Einige Kinder, die laufen während des Essens davon. Während des Essens sind die plötzlich weg. Und dann kurven die herum und dann knallt es irgendwo und die Mutter ja in allen Lüften und denkt, lebt das Kind noch? Ja. Bitte beginnt zusammen mit dem Essen. Als unsere Kinder noch klein waren, also ich bin ja ein Berner, etwas langsam, aber ich musste enorm schnell essen. Wir haben begonnen, stark gebetet und dann ging es los. Und dann haben wir miteinander einfach gegessen und dann haben wir abgeschlossen, gesungen, gebetet und dann war fertig. Bitte habt Ordnung am Tisch. Darf ich es euch bitten? Habt Ordnung am Tisch. Dass hier Ordnung entsteht, das gehört zum Gehorsam. Noch etwas, wenn ein Kind gehorsam war, ja, das stimmt doch. Ja. Wenn ein Kind gehorsam war, noch die Schulaufgaben, bitte, liebe Mütter, die Kinder sollten die Schulaufgaben machen, nicht ihr. Nur, dass ihr das wisst. Als Lehrer hätte ich immer gerne gehabt, wenn die Schüler die Aufgaben machen und nicht die Mutter. Bei einigen, einfach die falschen Leute waren manchmal bei mir in der Schule. Die Mutter hat die Aufgaben gemacht und das Kind war da. Also bitte, das Kind macht die Aufgaben. Nur, also als Lehrer hat man den Eindruck, das Kind sollte es machen. Einfach, dass ihr das wisst. Jetzt, wenn das Kind etwas gemacht hat, braucht es Anerkennung und Lob. Bitte lob doch ein Kind. Es ist ein Unding, dass viele Mütter ständig am Tadeln sind, aber das Loben vergessen. Professor Dreikurs wurde von einer Mutter angefragt, was sie falsch mache. Ihre Kinder seien so mühsam. Dann hat er gesagt, ich bin bereit, 2 Stunden mal am Morgen in ihre Haushaltung zu kommen. Da war so ein Schrank hinter einem Vorhang. Den Schrank hat man weggenommen, den Vorhang hat man gelassen. Und dann saß er dort hinter diesem Vorhang. Und die Mutter hat gedacht, was macht der wohl dort hinten? Nach 2 Stunden kam er hervor, ein Blatt Papier gehabt. Auf der einen Seite vom Papier stand Tadel. Auf der anderen Seite stand Lob. Und dann hat er Striche gemacht. Striche gemacht. Eine Hälfte war nach 2 Stunden voll. Und auf der anderen Hälfte war sozusagen nichts. Wisst ihr, welche Hälfte voll war? Tadel. Was machst du schon wieder? Jetzt habe ich doch gesagt, reiß nicht immer an diesem, was ist heute los? Also die ganze Zeit hat man, wisst ihr, wir haben so einen Perfektionismus heute in uns, das ist zum Davonlaufen. Ein Kind kann fast nicht mehr leben in unseren Wohnungen. Und jetzt reißt er schon wieder ein Buch heraus. Also wir haben alles auf Hochwasser umgestellt, als unsere Kinder klein waren. Da konnten die keine Bücher mehr herausholen. Und noch etwas, wenn einem Kind etwas nicht gelungen ist, ermutigt das Kind. Es hat Rechnungen, zum Beispiel, nehmen wir mal an, es wurde von der Addition, kam man zur Subtraktion in der Schule. Und dann kommt das Mädchen zu mir und sagt, du, ich habe die Aufgaben gemacht und man sieht, alles hat's falsch gerechnet. Jetzt hat das statt das weggenommen, dazu gezählt. Dann sagt man nicht, du kannst rechnen wie eine Kuh klettern. Also bitte sag nicht solche blödes Zeugs. Sondern man sagt dem Kind, du, vielleicht hast du das nicht ganz verstanden, aber weißt du, das schaffst du schon. Für dich kein Problem. Komm, ich komme mit dir ins Zimmer, wir gucken das mal wieder alles aus da und jetzt schauen wir mal diese erste, weißt du, das schaffst du schon. Kein Problem für dich und so weiter. Ermutigt eure Kinder. Ermutigt sie. Viele Eltern entmutigen ihre Kinder. Ständig haben sie etwas an ihnen auszusetzen und sagen, was hast du für Noten in der Schule? Hey, wenn ich so viel lernen würde wie du, hätte auch solche. Bitte ermutigt eure Kinder. Ich muss euch sagen, ich habe manchmal als Lehrer fast geweint. Da war ein Bub, der war so begabt in Mathematik. Und immer, wenn ich Prüfungen gemacht habe, hat er so schlechte Noten gemacht. Habe ich ihn mal zum Lehrpult genommen und gesagt, du, was ist los mit dir? Du bist so ein begabter Bub, hat er mir gesagt, mit Tränen in den Augen. Der Vati hat mir gesagt, ich bin zu dumm zum Rechnen. Bitte, solch blöde Sätze sagt nie. Dieser Bub war total entmutigt. Wir wollen unsere Kinder ermutigen, ihnen zur Seite stehen, sie unterstützen. Aber jetzt ist es so, wenn ihr normale Kinder habt, werden die manchmal nicht gehorchen. Hi. Und dann stand fest, ich habe manchmal, auch kam ich aus dem Staunen nicht heraus, da war der Matthias oder der Daniel etwa 4-jährig und ich habe ihnen etwas befohlen, dann haben die gewagt, auf den Boden zu stampfen und haben dazu gesagt, nein. Also ich habe nicht gewusst, soll ich lachen? Oder? So widerstandsfähig waren die. Die hatten eben einen starken Willen. Ja, das sind normale Kinder. Sagen manchmal nein. Und wenn die Kinder nein sagen, bitte, dann müssen sie ein bisschen abkühlen zuerst. Oder jetzt geht man nicht weiter. Sonst kommt es zu einem großen Konflikt. Aber wenn die abgekühlt sind, sagt man, komm mal zu mir. Schau mal, du hast dich so vorhin so verhalten, das akzeptiere ich so nicht. Kommt nicht in Frage. Und das machst du jetzt. Bitte nicht das Kind jetzt anschreien. Nicht Schimpfkanonaden loslassen und dir Bürscheli, dir werde ich das noch beibringen und weiß nicht was alles. Sondern das jetzt durchziehen. Und wenn ein Kind mehrmals bei uns zu Hause getrotzt hat, wir haben manchmal so ein bisschen gezählt, also nicht so genau, einfach so ein bisschen über den Daumen gepeilt, dann mussten das Kind zu uns als Eltern kommen, zu mir im Studierzimmer. Ich saß da, Christine saß da und da das Kind. So, jetzt haben wir gesagt, hör mal, du hast jetzt mehrmals dich geweigert, das zu tun, was wir von dir erwarten. Warum machst du das? Also das war dann ganz ernst. Also das war ganz ernst. Und dann saß das Kind auf dem mordiogroßen Stuhl da drüben. Und wisst ihr, was sie am meisten gesagt haben? Wir wissen es selber nicht. Haben sie gelogen? Nein. Kinder wissen oft selber nicht, warum sie so bockig tun. Aber wir haben dann als Eltern gesagt, und ab jetzt erwarten wir von dir, dass du wieder einlenkst. Und wenn du nicht einlenkst, werden wir dir 2 Tätsch auf den Hintern geben. Nicht einige wollen ihre Kinder verhauen. Und ihr wisst ja, wir sind hier in einem Land, das die Körperstrafe verboten hat. Das weiß ich ganz genau. Auch in der Schweiz ist das verboten. Und ich kenne Eltern, die verhauen ihre Kinder, dass man Spuren sieht hinten, dass man am Körper Spuren sieht, dass man diese Eltern zurechtweist. Das finde ich richtig. Wir wollen unsere Kinder bestrafen, nicht verhauen. Einige haben das überhaupt noch nicht verstanden. Wir haben gesagt, 2 Tätsch auf den Hintern, haben wir gesagt. Wir haben nicht gesagt, 10 hintereinander und jeder stärker als der Vorangehende. Und übrigens, hier hinten passiert gar nichts. Nur, dass ihr wisst. Bitte, einige sagen, eine Ohrfeige schadet nichts. Schlägt eure Kinder nicht ins Gesicht. Das ist eine tiefe Beleidigung. Macht das nicht. Bitte, bitte. Ich war immer Brillenträger. Ich habe immer sehr schlecht gesehen. Und damals war in der Schule ja noch so, wenn ein Kind sich nicht richtig verhalten hat, hat man ihm einfach eine Ohrfeige gegeben. Und ich bekam auch von denen. Und dann musste ich immer die Brille suchen. Ich sah so schlecht, ich fand sie fast nicht. Das war für mich immer unerhört demütigend und hat mir überhaupt nicht geholfen. Bitte schlagt eure Kinder nicht ins Gesicht, bitte. Und es gibt Eltern, die sagen, ich schlage mein Kind nie, nie. Ich habe so eine Mutter mal gesehen, die hat sicherlich einen öffentlichen Vortrag, hätte sie darüber gehalten, dass man ein Kind nie schlagen darf. Aber dann hatte sie einen Sohn, der war draußen im Sandkasten und der hat einem Mädchen, das auch im Sandkasten war, so Sand ins Gesicht gejagt, wie so mit einem Schüffeli, so putsch, so. Und dann war das ganze Mädchen voller Sand und hat zu weinen begonnen. Und dann hat die Mutter aus dem Zimmer geschrien, hör auf damit. Er hat den Kopf umgedreht, der Bub, weitergefahren. Und schon wieder war das Mädchen voller Sand. Ich hätte das, dieses Drama sehen sollen im Sandkasten, das weinende Mädchen und der Bub, der Freude gehabt hat an der Sache. Und die Mutter, ich hörte, das war immer lauter zum Fenster hinaus, immer lauter. Und dann kam die plötzlich heraus. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat auf den Bub eingeschlagen, was getroffen hat. Mit Fäusten. Die war eben in Weißglut, muss man sagen. Ihr wisst ja, was das ist. Also, die war in Weißglut. Kinder können uns bis zur Weißglut bringen, nur dass ihr das wisst. Und ich bin überzeugt, die Mutter hat gesagt, ich werde mein Kind nie bestrafen, körperlich. Aber sie hat zu wenig daran gedacht, dass man manchmal in Weißglut ist und dann noch wissen sollte, was man jetzt macht. Dann gibt man nämlich 2 Tätsch auf den Hintern und fertig. Dass man das weiß. Dass man jetzt nicht Dinge macht, die unkontrolliert sind. Und nicht falsche Dinge macht. Ich finde das nicht richtig. Bei uns, bei der Damaris, ich glaube, ich habe sie nie körperlich bestraft. Weil das war genügend, das hohe Gespräch, das wir geführt haben. Das war genügend. Nicht jedes Kind muss man körperlich bestrafen, bitte. Ihr müsst es abfühlen bei einem Kind. Und einige sagen, Körperstrafe nützt überhaupt nichts. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es war so, ein Mädchen war draußen und hat eine grüne Beere gepflückt von einem Rebstock. Hat die in den Mund gesteckt. Der Vater hat das durch den Vorhang gesehen, kam hinaus und gesagt, gib mir die Beere. Woher weiß er, dass ich eine Beere habe? Und dann wurde diese Beere aus dem Mund heraus operiert. Also, ihr wisst ja, wie das geht. Wie ein Kind, wie das schwierig ist, bis diese Beere draußen ist. Eine halbe Stunde später war das Mädchen wieder bei dieser Traube da. Und hat sich herumgeschaut, den Vater nirgends gesehen, die Beere sofort in den Mund gesteckt, stand der Vater wieder da und sagt, gib mir die Beere. Ja, ging es noch länger. Dann hat er auf die Hand, die die Beere gepflückt hat, eins gehauen. So, er sagt, ich schlage jetzt eins auf die Hand, die diese Beere gepflückt hat. Eine halbe Stunde später stand das Mädchen wieder dort, sah seine Hand an, sah die Beere an, sah seine Hand an, die waren immer noch rot. Und plötzlich hat es mit der gesunden Hand noch eins auf die rote Hand gezwickt und ist davon gesprungen. Körperstrafe ist nicht einfach, das ist nicht etwas, das überhaupt nichts bringt, aber nur bis zu einem bestimmten Alter. Bitte, ein pubertierendes Kind dürft ihr nie körperlich strafen. Bitte. Ab 11-jährig ist fertig Körperstrafe. Es geht nicht mehr, weil hier ein Kind anders denkt. Und ich muss euch sagen, wenn bis zum 11-jährigen Kind das Gespräch nicht durchdringt in das Herz des Kindes, seid ihr verloren. Deshalb ist das Gespräch viel wichtiger als die Körperstrafe. Ihr müsst reden mit dem Kind. Und jetzt zeige ich euch, was eben nicht Schimpfkanonaden, und jetzt zeige ich euch, welche Strafen verboten sind. Das Kind nicht demütigen vor den anderen. Ah, du nimmst dir immer Sonderrechte heraus. Du wirst immer mehr sein als die anderen und so weiter. Demütig die Kinder nicht vor den anderen. Das ist falsch. Weiter ist falsch Liebesentzug. Dass die Mutter sagt, weil du mich jetzt verlässt hast, mit dir rede ich nicht mehr. Ich habe eine junge Frau bei mir in der Seelsorge gehabt. Die hat mir Folgendes gesagt. Die hat gesagt, Herr Maurhofer, ich hatte eine ganz liebe Mutter, aber die hat uns mit Liebesentzug bestraft. Das heißt, sie hat nicht mehr geredet. Ich bin jetzt Mutter von 3 Kindern, aber ich erwache manchmal in der Nacht, dass ich mich schreien höre, Mutter, rede wieder, Mutter, rede wieder. Bitte quält eure Kinder nicht mit dem Schweigen. Übrigens auch später in der Ehe. Das ist die größte Quälerei, die ihr einem Ehemann oder einer Ehefrau antun könnt, wenn ihr nicht mehr redet, wenn ihr aufhört zu reden. Dem sagt man übrigens Schmollen. Das darf man nicht machen. Das darf man nicht machen. Und bitte straft nie ein Kind mit Liebesentzug. Sonst müsst ihr nächtelang ihm die Hand halten und Licht brennen lassen und weiß nicht was alles noch. Ja, nicht mit Liebesentzug bestrafen. Und weiter, auch nicht Freiheitsentzug, dass man sagt, und jetzt bleibst du in deinem Zimmer und ich schließe die Türe zu. Das Kind stellt fürchterliche Ängste aus in diesem Zimmer. Das macht man nicht. Und es ist auch nicht so, ich habe dem Kind versprochen, wir gehen am Mittwoch nach Lörrach, kaufen dir neue Hosen und einen schönen Pullover. Das Kind kann so blöd tun, wie es will, die Hosen werden gekauft und der Pullover wird gekauft. Man macht nicht Versprechen und macht die nachher rückgängig. Das ist eine falsche Strafe. Macht man nicht. Wir dürfen Kinder nicht falsch bestrafen. Wir wollen ihren Willen fördern und nicht ihre Seele kaputt machen. Ja. Weiter soll ein Kind auch zur Verantwortlichkeit erzogen werden. Ich bin manchmal schon bewegt, dass einige Mütter ihre Kinder überhaupt nicht anleiten, im Haushalt zu helfen. Man könnte doch einen Ämtli-Plan machen. Wir hatten einen Ämtli-Plan und das war immer am Sonntagabend haben wir den gewechselt und im Familienabend ausgetauscht. Ein Kind musste die Küche aufwischen, ein Kind musste alles in den Geschirrspüler stellen, ein anderes Kind musste sonst etwas machen. Also wir haben einfach, und jeden Tag mussten die das machen, da gab es nichts zu wussten. Und wenn sie es gemacht haben, durften sie ein Enteli aufkleben. So. Und wenn genügend Enteli waren, kam etwas ganz Besonderes auf sie zu. Aber sag mir mal, mir fällt auf, jetzt gerade, wenn wir Besuch haben. Früher, wenn Besuch war von jungen Leuten, sind die aufgestanden und haben meine Frau geholfen. Heute kommen junge Leute und meine Frau kann alles am Schluss selber machen. Man hat nicht gelernt, verantwortlich zu helfen zu Hause. Die Mutter macht alles. All-around man, also nein, woman. Also macht alles. Noch etwas wäre gut. Gebt dem Kind ein Tier, zu dem es schauen muss. Oh, weil wir hatten einen Vogel. Ein Bub wollte einen Vogel unbedingt. Und wisst ihr, dieser Vogel hat immer weniger gezwitschert, hat immer weniger Wasser bekommen. Wir hätten helfen können, dem Überleben nachzuhelfen. Aber plötzlich war er tot im Käfig. Wir haben dem Bub die Verantwortung gegeben. Und der Vogel ist gestorben. Einige haben Meersäule. Wisst ihr, wer die mistet? Die Mutter. Wisst ihr, wer sie füttert? Die Mutter. Und wisst ihr, wer sie will? Das Kind. Ich finde das nicht richtig. Wir müssen das Kind zur Verantwortung erziehen. Es muss Verantwortung lernen. Das müssen wir lernen. Ja. Noch etwas. Kinder brauchen auch Freizeit. wo sie mal irgendetwas machen können, spielen können, basteln können, kreativ sein können. Kinder sind unendlich kreativ. Klar machen sie eine riesige Sauerei dabei, aber sie sind unendlich kreativ. Lasst eure Kinder kreativ etwas gestalten. Und vor allem hält sie von den Medien fern. Sollen nicht zu viel im Fernseher schauen. Und das mit dem Computer, das lernen sie dann schon noch, wie man damit umgeht. Kinder sollten nicht zu viel Fernseher schauen. Ich bin in einem Quartier gewesen, hier in Muttenz wohnte ich ja 9 Jahre lang. Und dann in diesem Quartier hatte fast keine Familie ein Fernseher. Das waren so die oberen Leute, alle Doktoren und so weiter, haben bei der chemischen Industrie gearbeitet und so, etwas höher gestellt. Da habe ich mal einen Vater gefragt, warum haben Sie keinen Fernseher? Hat er mich ganz ernst angeschaut und hat mir gesagt, ich will doch nicht, dass mein Kind verdummt. Ich will, dass diesmal ins Gymnasium geht und auch eine Karriere macht. Bitte, bitte, bitte. Achtet, dass eure Kinder nicht zu viel Fernsehen schauen. Das ist ganz negativ für die intellektuelle Entwicklung eurer Kinder. Das Kind kann das nicht verarbeiten. Es soll Freizeit haben, es soll etwas gestalten können, es soll etwas kreativ mal mit der Mutti zusammen machen können. Das ist entscheidend wichtig. Und Kinder, die das lernen, können sich entfalten. Abschließend muss ich sagen, dann ist Erziehung nach biblischen Grundsätzen gestaltet, wenn wir ein Kind wirklich lieben und dass es lernt zu gehorchen und schließlich Gott gehorcht. Und später führen wir das Kind in der Pubertät in die Selbstständigkeit. Aber beginnen tut alles mit dem Gehorsam, dass wir ein Kind zum Gehorsam anleiten. Oh, jetzt habe ich mit euch so richtig im Schuss das mal durchgangen. Mir macht selber Angst und Bang, dass ich das einfach so in einem Abend alles gesagt habe. Ich werde dann darauf hinweisen, dass ich ein Erziehungsseminar gebe in Beatenberg, wo wir das Schritt für Schritt mal miteinander anschauen. Warum sind diese Dinge so wichtig, die ich jetzt gesagt habe? Aber ich möchte noch beten. Herr Jesus, hilf uns, unsere Kinder wirklich zu lieben. Hilf uns, unsere Kinder wirklich zum Gehorsam anzuleiten, ohne sie anzuschreien, ohne ihnen irgendwie erbost auf sie einzuwirken, sondern dass wir ihnen helfen, dass sie letztlich dich, Herr Jesus, als ihren Retter annehmen können und lernen, dir ein Leben lang zu gehorchen. Das ist doch unser Wunsch. Das ist doch letztlich unsere Sehnsucht. Amen.